SRF 2 Kultur.
Heute am 24. April ist der Tag gegen Lärm. Für den einen ist ja so ein Heavy-Metal-Konzert einfach himmlisch und für den anderen... Für den anderen so ein Fortissimo-Sinfonieorchester einfach traumhaft. Für sie vielleicht beides gerade unerträglich laut. Sieglinde Geisel hat ein Buch über Lärm und Stille geschrieben. Sie hat mir die Frage beantwortet, wann aus Musik, wann aus Geräusch Lärm wird.
Ja, da muss ich sie gleich jetzt bei ihren Beispielen packen. Die Lautstärke macht's nicht. Also auch ganz leise Geräusche können wir als Lärm empfinden und wie Sie gerade sagten, auch ganz laute. Wenn wir in ein Heavy-Metal-Konzert gehen, dann wollen wir, dass es ordentlich laut ist, sonst beschweren wir, dass da kein Sound rübergekommen sei.
Lärm ist subjektiv.
Lärm ist absolut subjektiv und Lärm hat eigentlich mit dem Geräusch selbst nichts zu tun. Das heißt, es wird erst in unserem Kopf zu Lärm, ne? Es ist interpretiertes Geräusch. Und je nachdem, wie man sich selber fühlt, was man für ein Verhältnis hat zur Quelle des Lärms, kann man die genau gleichen Geräusche ganz unterschiedlich bewerten. Ne? Also ob ich jetzt freiwillig ins Heavy-Metal-Konzert gehe und gerade Lust drauf habe oder ob ich krank bin und zu Hause liege und mir sowieso schon alles wehtut, das sind zwei ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und beim einen würde ich, selbst wenn ich das Heavy-Metal-Konzert nur von Ferne hören müsste, würde ich sofort die Polizei rufen und sagen, ich brauche meine Ruhe.
Nur im Weltall ist es wirklich still, heißt Ihr Buch. War es Lärm, der Sie dazu gebracht hat, es zu schreiben?
Nein, komischerweise überhaupt nicht. Das war ein Auftrag. Und zwar habe ich das ursprünglich als Essay geschrieben und da dachte ich zuerst, mein Gott, was wird mir zum Thema Lärm auch nur einfallen? Ich hatte nie über Lärm nachgedacht vorher. Und als ich dann anfing, mit dem Thema so schwanger zu gehen, da habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit von Lärm umgeben bin und auch ständig selber Lärm verursache. Und dass es aber alles Dinge sind, die so unterhalb der Bewusstseinsschwelle bleiben normalerweise.
In Ihrem Buch schreiben Sie, Lärm ist auch soziale Interaktion. Was meinen Sie damit?
Ja, absolut. Also zum Beispiel ein ganz großes Thema ist ja Nachbarschaftslärm, ne? Also der Lärm, den wir uns gegenseitig ganz direkt im Zusammenleben zufügen. Und da spielt es eine unendliche Rolle, was ich für ein Verhältnis zum Nachbar habe. Wenn ich jetzt die Nachbarsfamilie kenne, ich dort auch schon eingeladen war und wir ein gutes Verhältnis pflegen, dann stört es mich überhaupt nicht, wenn deren Kinder Remi-Demi machen. Wenn ich jetzt aber diese Familie sowieso nicht ausstehen kann und mir die mal blöd gekommen sind und ich sowieso finde, Kinder sind sowieso heutzutage zu laut, dann wird mich der genau gleiche Lärm auf eine ganz andere Weise ärgern. Und das ist auch ein bisschen ein Rezept gegen Nachbarschaftslärm. Also wenn Sie sich über den Lärm eines Nachbarn aufregen, bevor Sie die Polizei rufen, klopfen Sie einfach mal an und versuchen das auf die freundliche Tour. Und wenn Sie, erstens mal werden Sie feststellen, dass der Nachbar höchstwahrscheinlich gar nicht weiß, dass es Sie gestört hat und es ihm furchtbar leid tut, da man das also wirklich im direkten Verkehr bestens lösen kann, das Problem. Und das andere ist auch, wenn Sie das Glück haben, dass man sich sympathisch ist und man eine Freundschaft knüpfen kann, dass dann der gegenseitige Lärm einfach ein viel weniger großes Problem ist.
Viele Leute sagen, sie hätten Sehnsucht nach Stille. Wie gehen diese Menschen dann mit wirklicher Stille um? Also im Weltall, wo es ja wirklich still ist, ist es da überhaupt erträglich für uns?
Naja, die Stille werden wir nicht hören, weil wir dann sofort explodieren würden. Also die Astronauten gehen ja auch mit dem Astronautenanzug ins Weltall und dort ist es viel lauter als, also die Stille im Weltall ist quasi nur eine theoretische. Aber ich denke auch, dass wir die Stille noch viel weniger kennen als den Lärm oder die Geräusche. Also wer sagt, er sehne sich nach Stille, der weiß oft nicht so ganz genau, was ihn bei dieser Stille erwartet. Und ich habe nun selber auch nicht so viele stille Erfahrungen gemacht, aber ich war mal im Spreewald unterwegs, als keine Touristen da waren. Und das ist eine Gegend, wo es keine Straßen gibt. Man bewegt sich nur auf dem Wasser und es gibt auch keine Motorboote. Und ich war erschrocken, wie laut es in meinem Inneren wurde. Also man merkt mal, was eigentlich in einem selbst für einen Lärm tobt, den ganzen Tag, wenn man sich in die Stille begibt. Das heißt, die Stille muss man eigentlich auch erstmal kennenlernen und aushalten lernen, bevor man sie dann natürlich schon auch genießen kann.
Meter hoch und doch ein Winzling. Der erste Wolkenkratzer von New York. Heute nimmt er sich relativ klein aus, neben wesentlich höheren Häusern in der berühmten Skyline. Doch als Frank Woolworth, Besitzer der gleichnamigen Billig-Supermarktkette, seinen Wolkenkratzer bauen ließ, schuf er Architekturgeschichte. Das war vor genau 100 Jahren. Heute sind Wolkenkratzer dreimal so hoch und ein Ende des Wachstums scheint nicht in Sicht. Darüber hat sich Meyer Brändli mit dem Architekten Adrian Meyer unterhalten. Er gehört zum Badener Architekturbüro Burkhard Meyer, das in den 80er Jahren das damals höchste Gebäude der Schweiz baute.
Als das New Yorker Woolworth-Gebäude am 24. April 1913 eingeweiht wurde, galt es als Weltsensation. Spektakulär auch wegen seiner außergewöhnlichen Bauweise, erklärt Adrian Meyer.
Es war eine der ersten Skin-and-Skeleton-Bauten. Das heißt, es wurde ein Stahlgestell errichtet und die Fassade wurde daran aufgehängt.
Diese Skin-and-Skeleton-Bautechnik war der erste Schritt auf dem Weg zu den Höhenflügen, die mit dem Bau des Woolworth-Gebäudes begonnen hatten. Und die gipfelten im heute höchsten Gebäude der Welt, im Burj Khalifa in Dubai, der mit seinen 830 Metern Vorderhand den Weltrekord hält.
Diese Wolkenkratzer sind und waren und sind es immer noch und werden es immer sein, Zeichen für wirtschaftliche Macht. Und auch ein Zeichen des Wachstums. Immer dann, wenn eine Wachstumsperiode ist in irgendeinem Teil der Welt oder auf der ganzen Welt, dann wird höher und höher gebaut. Wenn es wieder eine Krise gibt, schläft es wieder ein.
230 Meter 1919, 830 Meter heute 100 Jahre später. Dass man überhaupt so hoch bauen kann, hat mit den technischen Entwicklungen in der Schifffahrt und Flugzeugtechnik zu tun.
Weil im Schiffbau und im Flugzeugbau eigentlich schon lange diese hohe Technologie der Vorfabrikation und der damit zusammenhängenden Logistik angewendet wird.
Ein weiterer Meilenstein für den Bau von Wolkenkratzern war der Computer. Mit seinen Rechenleistungen machte er möglich, was das menschliche Hirn alleine nicht geschafft hätte, nämlich enorm komplexe Berechnungen. Darüber hinaus bot der Computer aber auch die Möglichkeit, dass die Architekten, die Ingenieure, alle möglichen geraden und krummen Flächen nicht nur zeichnen und rechnen, sondern die Daten auch gleich an die entsprechenden Firmen weitergeben konnten, wo diese dann direkt in die Maschinen eingespießen und diese die Teile bauten. Grenzen setzt zurzeit die Wirtschaftskrise. Sie lässt den Wolkenkratzerbau zurzeit stagnieren, nicht die Bautechnik.
Man rechnet damit, dass das Höchste, was man machen könnte, etwa 1,5 bis 2 Kilometer wäre. Das macht aber deshalb keinen Sinn mehr, weil einfach in den obersten Teilen, oder man kann die Häuser nicht senkrecht bauen in dieser Höhe, man muss sie abgestuft bauen, also wie Pyramiden. Oder. Aber damit sind oben dann in den im größeren Teil des Turmschafts sind so viele Technik- und Konstruktionsflächen unterzubringen, dass eigentlich ein Verhältnis zwischen Technikfläche und Nutzfläche nicht mehr stimmt. Deshalb wird man diese Höhe mit den jetzigen Materialien nicht bauen wollen.
Die Bautechnik also ist es nicht, die Grenzen setzt. Die liegen für den Architekten Meyer woanders.
Die liegen eigentlich eher dann in einem Bereich des Philosophischen, wo man sich einfach fragt, was machen wir eigentlich und für was? Und was soll das?
Hexenhatz, so heißt ein Tanzstück, das gestern zur Uraufführung gekommen ist, und zwar am Konzerttheater Bern. Die Tanzchefin Cathy Marston hat für ihr neues Werk am Haus in Bern die Geschichte von Anna Göldi choreografiert. Anna Göldi, die sogenannte letzte Hexe, die im 18. Jahrhundert in Glarus hingerichtet wurde. Jennifer Kakschuri.
Ja, Anna Göldi war bei der Familie Tschudi Magd und kümmerte sich unter anderem um die Tochter des Arztes und Politikers Johannes Tschudi. Anna Mikkeli hieß diese Tochter und man bezichtigte Anna Göldi, Anna Mikkeli verhext und vergiftet zu haben und ihr Nadeln und Nägel in die Milch geworfen zu haben. Anna Göldi wurde hingerichtet, 1782 war das, und im Jahr 2008, also 226 Jahre später, wurde Anna Göldi dann rehabilitiert.
Anna Göldi, Anna Mikkeli, das Glarnerland, Schweizer Themen, alles, und die Choreografin des Stücks Hexenhatz ist Engländerin. Wie nähert sie sich diesen Themen an?
Der Stoff hat bisher einige Leute zu Romanen und Filmen inspiriert, vor allem mit dem Fokus auf die Magd Anna Göldi. Cathy Marston wechselt die Perspektive. Nicht die Magd steht im Zentrum, sondern Anna Mikkeli, die Tochter der Familie Tschudi. Die Choreografin entwurzelt den Stoff. Sie macht also aus der Schweizer Hexenjagd eine Verleumdungsgeschichte, die überall stattfinden könnte, und lässt die Geschichte in einer Psychiatrie spielen. Eine Schauspielerin erzählt in Rückblenden von den Geschehnissen, während das Tanzensemble spielt und tanzt. Dabei arbeitet die Choreografin mögliche Themen wie Schuld und Unschuld heraus und zeigt, wie die Dynamik von Gruppen seinen Lauf nehmen kann.
Wie genau macht sie das, Cathy Marston?
Die Choreografin arbeitet mit starken Kontrasten. Die Camerata Bern zum Beispiel sitzt auf einer Galerie auf der Bühne, in gelbes, warmes Licht getaucht und spielt Musik aus jener Zeit Anna Göldis, also Musik von Antonio Vivaldi, viel Musik von Vivaldi, aber auch Stücke von Tommaso Albinoni oder Giuseppe Tartini. Die Musik steht also für die Zeit der Handlung. Die Bühne ist dabei karg, grell beleuchtet, nichts, eben außer der Musik ist barock, ein Metallgestell markiert unterschiedliche Räume, alle Tanzenden sind in weiß gekleidet, das einzige Requisit ist jeweils ein Glas Milch.
Ein Abend mit Kontrasten, ein gelungener Abend?
Ja, es ist ein schön erzähltes Handlungsballett, eine Mischung aus Handlung und Psychogramm. Klassischer Tanz und moderner ergänzen sich. Die Choreografin zeichnet starke Bilder mit ihrem Ensemble. Und es sind vor allem eben diese Kontraste, die es ausmachen. Teilweise werden Emotionen illustriert. Es trinken die Tanzenden zum Beispiel mal Milch und Anna Micheli markiert ihr Erbrechen und ihre vermeintliche Vergiftung wegen der Nadeln und Nägel in ihrer Milch. Doch solche stark gezeichneten Szenen werden von kühlen, abstrakten abgelöst. Aus der Geschichte der letzten Hexe wird ein ästhetisches Psychogramm einer Gruppe von Menschen und die Geschichte aus der Perspektive von Anna Micheli gibt eine neue Sicht auf Anna Göldi.
Hexenhatz, das Tanzstück von Cathy Marston, am nächsten Samstag wieder zu sehen in der Widmerhalle in Bern. Ob in den Zeitungen, online oder eben auch in heute Morgen bei uns, im Moment das Top-Thema: Uli Hoeneß, der Steuerbetrug und der FC Bayern München. Wer gestern Abend das Fußballspiel gesehen hat, der hat ein denkwürdiges Spiel gesehen mit einem erstaunlich überlegenen Bayern München gegen ein eher schwaches Barcelona. 4:0 das Resultat. Immer wieder aber zeigte die Kamera auch die Tribüne, wo der Präsident von Bayern München zu sehen war. Das interessierte alle. Wie präsentiert sich Uli Hoeneß als Zuschauer? SRF-Sportredakteur Uli Reist, Sie haben das Geschehen gestern auch verfolgt. Wie hat Hoeneß auf Sie gewirkt? Eigentlich ganz normal, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Eigentlich wie immer. Er strahlte natürlich, dank der brillanten Leistung seines Teams, muss man sagen. Er freute sich mit den Fans. Es gab auch im Stadion keinerlei irgendwie Sympathiekundgebungen der Fans. Also auch im Umfeld war nichts, das darauf hindeutete, in welche schwierige Situation Uli Hoeneß derzeit privat steckt.
Man hielt sich also auch bedeckt bei aller Freude.
Ja, das würde ich schon sagen.
Der Fall Hoeneß wirft ja riesige Wellen. Dass er Steuern hinterzogen hätte, beschäftigt die Medien in Deutschland und in der Schweiz gleichermaßen. Dazu jetzt die Meldung, dass er nur durch eine Kaution von 5 Millionen nicht schon im Gefängnis ist. Warum ist das Erstaunen so groß, dass Hoeneß Steuern hinterzogen haben soll? Das haben ja andere auch schon getan. Was macht ihn besonders?
Das haben andere auch schon getan und Hoeneß ist einfach die Figur im deutschen Fußball und insbesondere beim FC Bayern München. Er wird nicht überall geliebt, aber er wird garantiert überall respektiert. Er hat maßgeblichen Anteil daran, dass Bayern so groß und so erfolgreich ist. Der Club ist wirtschaftlich gesund, einer der wenigen in Europa und der einzige Grossclub, der wirklich auch rentiert. Und vor allem, er wurde nicht durch Investoren aufgebaut, die keine Beziehung zum Fußball haben, sondern wirklich Stein für Stein. Uli Hoeneß steht hier für harte, ehrliche Arbeit. Das macht ihn zur Ausnahme im Berufssport und kommt dazu, dass er immer großen Wert auf Ethik und Moral gelegt hat, das immer wieder gepredigt hat, für einige zu laut und zu häufig. Aber ihm war das wichtig, er hat zum Beispiel auch die FIFA immer wieder kritisiert. Und wenn sie einen Ethikkodex erstellt hat, die FIFA, also der Weltfußballverband, hat er sich darüber lustig gemacht und dass dieser Ethikkodex, der sei das Papier nicht wert, auf dem er stehe. Also er steht auch, Uli Hoeneß, für Ethik und Moral.
Er ist ja auch durchaus bekannt für sein soziales Engagement. Ist er jetzt eigentlich ein guter Mensch, der jetzt einfach in die Bedrohung geraten ist? Was meint Uli Reist?
Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen mit dem guten Menschen, aber es ist garantiert so, dass Uli Hoeneß jeden, der ihn um Hilfe bittet, wirklich auch zu Hilfe eilt. Es gibt mehrere Beispiele von Spielern, die wegen Depressionen in Kliniken mussten. Uli Hoeneß hat die nie fallen lassen. Der ehemalige große Spieler Gerd Müller geriet nach seiner Karriere auf Abwägen, wurde krank. Uli Hoeneß hat sich darum gekümmert, dass dem Gerd Müller geholfen wird, hat ihm einen Job vermittelt im Club, so damit er einigermaßen wieder Halt im Leben findet. Also er kümmert sich wirklich um alle ehemaligen Spieler. Er lässt keinen von seiner Mannschaft jemals fallen. Das kann man schon sagen. Ob er deshalb ein guter Mensch ist, er hat das nicht besonders hervorgestrichen, aber es ist da die Diskrepanz eben, Steuern hinterziehen, sehr asozial und auf der anderen Seite ein soziales Gewissen. Ob er aus dieser Situation wieder rauskommt, es ist schwierig zu sagen. Das wird garantiert schwieriger, als dass sich der FC Bayern für die Champions League Final qualifiziert. Und dieses Spiel ist dann nächste Woche zu sehen.
Die Ermordung John F. Kennedys 1963. Jacqueline Kennedy kriecht nach hinten auf den Rücksitz der offenen Limousine, um den zerschmetterten Schädel des Präsidenten zu bergen. Ein Bild, das vor 50 Jahren um die Welt ging und noch immer gegenwärtig ist. Ein neues Buch beleuchtet die Ära Kennedy, die ein jähes Ende nahm. Sabine Bitter.
Killing Kennedy heißt dieses Buch, geschrieben von Bill O'Reilly, der eine politische Fernsehtalkshow leitet, und von Martin Duggart, der sich mit historischen Sachbüchern einen Namen gemacht hat. Die beiden beleuchten die kurze Amtszeit von John F. Kennedy und das kurze Leben jenes Mannes, der mutmaßlich als Kennedy-Attentäter gilt, Lee Harvey Oswald. Die Autoren legen mit Killing Kennedy ein faktenreiches Buch vor, das sich wie ein Thriller liest. Man erfährt, wie sehr der amerikanische Präsident in der Kuba-Krise laviert, wie gespannt sein Verhältnis zum Geheimdienst ist, warum er sich contre cœur mit dem Bürgerrechtler Martin Luther King verbündet. Man erfährt auch, dass die Kennedys persönliche Verbindungen zu mafiösen Kreisen haben, die jederzeit zum Verhängnis werden können. Auch Privates wird nicht ausgespart. Kennedy liebt den festen Tagesablauf, wie ein Blick in seine Agenda zeigt. Er schwimmt zu bestimmten Zeiten seiner Runden im Pool und entspannt sich als bekennender Fremdgänger beim Sex. Das Besondere an diesem Buch ist, dass die Autoren, gestützt auf neue, bisher unveröffentlichte Dokumente, anschaulich ein Stück amerikanische Geschichte aufrollen, von oben und von unten zugleich. Sie führen uns ins Weiße Haus und in die kleinbürgerliche Wohnung des Gelegenheitsarbeiters Lee Harvey Oswald. Dieser wird in den 1950er Jahren in der US-amerikanischen Marine zum Scharfschützen ausgebildet, zieht anschließend als glühender Kommunist in die Sowjetunion und kehrt mit Frau und Kind in die USA zurück. Der amerikanische Traum wird für ihn nicht wahr. Er verliert immer wieder den Job, er treibt sich herum, ist ein waffennaher und eifriger Zeitungsleser, der eines weiß: Er will einmal bekannt werden, um jeden Preis. Die Bundespolizei nimmt ihn, der ins kommunistische Kuba weiterziehen will, zwar ins Visier, schließt aber die Akte bald wieder. Doch gerade in Dallas gibt es viele Männer wie er, die nicht darauf gewartet haben, sich die Privilegien der politischen Elite vorführen zu lassen. Die Autoren zeigen eindrücklich auf, mit welcher Unbekümmertheit der amerikanische Präsident sich in der Öffentlichkeit zu bewegen pflegt. Gerade vor dem Besuch in Dallas melden Kennedys Sicherheitsleute einmal mehr größte Bedenken an. Die Route, flankiert von halbhohen Häusern, bietet sich geradezu als ungeschütztes Schussfeld an. Als John F. Kennedy am 22. November mit seiner Frau Jackie in der Limousine durch Dallas fährt, fährt er durch jene Stadt in den USA, die die höchste Mordrate hat, durch eine Stadt, in der Kennedy viele Feinde hat.
Killing Kennedy. Das Ende eines amerikanischen Traums. Von Bill O'Reilly, das Buch mit Martin Dugard, soeben im Drömer Verlag erschienen.
Geraubte Kunst im Gesamtwert von mehr als 30 Millionen Euro. Das hat die italienische Polizei beschlagnahmt und sie hat eine Reihe von Verdächtigen verhaftet. Es geht um gestohlene Gemälde aus dem 16. und 17. Jahrhundert und es geht um antike griechische und römische Kunst. Nun müssen 13 Verdächtige vor Gericht. Der Hauptverdächtige in diesem Fall von geraubter Kunst in Italien ist übrigens ein Innenarchitekt. Ein Roboter als Archäologe. Mexikanische Wissenschaftler haben einen Automaten ins Innere einer antiken Pyramide in der Nähe von Mexiko-Stadt geschickt. Bei seiner Fahrt durch einen bisher unbekannten Tunnelabschnitt habe der Roboter die Pyramide mit Kameras und Scanner untersucht und drei Kammern entdeckt. Dies berichtet eine mexikanische Tageszeitung. Die Pyramide ist circa 2000 Jahre alt. In der iranischen Hauptstadt Teheran lagern im Archiv des Musikmuseums tausende alte, wertvolle Schallplatten. Diese sollen nun entstaubt werden und vor allem sollen sie wieder klingen. Wissenschaftler aus dem deutschen Hildesheim wollen die Musik auf digitale Datenträger überspielen. Dies im Rahmen eines Austauschprogramms der Universitäten Hildesheim und Teheran. 3000 Shellac-Platten aus der Zeit von 1906 bis 1932 will man erst reinigen und dann digitalisieren. Damit soll teils vergessene persische Musik wieder aufleben.
Das ging jetzt rasch. Eben noch zu Grabe getragen mit großem Pomp. Jetzt erscheint bereits ihre erste offizielle Biografie. Die kürzlich verstorbene Margaret Thatcher hatte mit ihrem Biografen vereinbart, dass das Buch über sie erst nach ihrem Tod erscheinen darf. Und ebenso flott in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung findet man heute ein Interview mit dem Biografen der ehemaligen Premierministerin Englands, Remo Vitelli.
Abgesehen davon, dass es ja beinahe etwas Makaberes hat, dass die Biografie nun so schnell erscheint. Das Buch gibt offenbar einige interessante Einblicke in das Wesen der Eisernen Lady. Ihr Biograf Charles Moore hatte unbeschränkten Zugang zu allen Akten. Er hat ausführlich mit Margaret Thatcher und ihrer Familie sprechen können und sie selber hat alle aus ihrem Umfeld ermutigt, mit ihm zu sprechen. Und da ist dann das eine oder andere Schmankerl zutage gekommen. Zum Beispiel ihre doch bemerkenswerte Art und Weise zu kommunizieren. Ein Beispiel. Sie ließ den Finanzminister kommen und erklärte ihm 20 Minuten lang, was für eine schlimme Sache die Inflation sei. Das wusste der zwar schon, sie musste es aber erst loswerden, bevor sie zum Gespräch über die Gegenmaßnahmen übergehen konnte. Solches und mehr kann man heute über Maggie Thatcher in der Frankfurter Allgemeinen lesen.
Und in der Süddeutschen lesen wir heute eine Art Nachruf auf den genialen Filmregisseur Steven Soderbergh.
Der Macher von Sex, Lies and Videotape von Erin Brockovich, Traffic und Ocean's 11 hat erklärt, dass er nie mehr einen Kinofilm drehen will. So richtig glauben will das der Autor des Artikels Tobias Kniebe freilich nicht. Er spekuliert darauf, dass er sich Soderbergh dann doch irgendwann mal anders überlegt. So oder so, Steven Soderbergh wird als ziemlich widersprüchlicher Künstler dargestellt. Zitat: Die innere Spaltung jedenfalls, die ihn offenbar so quält, dass er jetzt aufhört, am Ende war sie seine größte Stärke und die eigentliche Quelle seiner Kunst, steht heute in der Süddeutschen über Soderbergh.
Hundert Sekunden Wissen.
Fluchen und schmutzige Wörter sind verboten. Das lernen wir schon ganz früh. Was schwierig ist für Kinder, denn die Erwachsenen führen ihnen dauernd vor, wie toll es klingt, dieses Vokabular. Diese Wörter nimmt die Malediktologie unter die Lupe. Warum sich Flüche wissenschaftlicher Aufmerksamkeit erfreuen, sagt uns Angelika Schett.
Zuerst einmal, Menschen schimpfen immer und überall auf der Welt, egal wie alt sie sind, es wird geflucht. Denn den Ärger über ein Objekt oder einen Menschen wird man am besten mit einem Malediktus, schlechter oder böser Sprache, wieder los. So die Ansicht der Malediktologen, die die Verwendung von Kraftausdrücken psychologisch und sprachlich untersuchen. Dabei geht es jedoch nicht nur darum, Dampf abzulassen. Wenn Sie zum Beispiel stolpern und sich wehgetan haben, soll ein deftiger Fluch zusätzlich schmerzlindernd wirken. Reinhold Ammann, deutscher Fluchforscher und Herausgeber der Zeitschrift Maledicta, lebt in den USA. Seit Jahrzehnten predigt er das Fluchen und freut sich, dass es seit geraumer Zeit auch wissenschaftliche Anerkennung erhält. Überall geht es um Tabubrüche. So ist in religiös geprägten Regionen Gotteslästerliches angesagt. Bei den prüden Amerikanern sind beim Fluchen Bezeichnungen für Geschlechtsteile und Körperausscheidungen Trumpf. Jedoch im amerikanischen Fernsehen werden Wörter wie Shit, Fuck und Asshole weggepiepst. Im deutschsprachigen Raum ist die Schwachstelle der fäkale Bereich. Wir wissen, welches Wort uns da am leichtesten entgleitet. In der Schweiz zum Beispiel ist Himmel, Arsch und Zwirn gebräuchlich. Der Schweizer Professor und Malediktologe Roland Ries hat diesen Ausruf so gedeutet. Zuerst appelliert man mit Himmel an den Weltenlenker, der solches Ungemach überhaupt zulässt. Dann reagiert man sich mit Arsch emotional ab und der Zwirn könne als versöhnliche Floskel begriffen werden im Hinblick auf den Lauf der Dinge. Kreativ sei das Fluchen allemal, so Ries. Schimpfwörter als Kulturgut? Ja, so die einhellige Meinung der Malediktologen. Immerhin finden wir manche im Duden. Mit dem Hinweis derbes Schimpfwort stehen dort zum Beispiel der Hurenbock und die Gewitterziege.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.